Also der Gruppe werden laut Anklage mehrere Anschläge vorgeworfen. Da geht es hauptsächlich darum, dass sie die Wohnungen und Unterkünfte von Geflüchteten angegriffen hätten und ein linkes Wohnprojekt, aber auch, wie du schon gesagt hast, die Angriffe auf linke Politiker. Und die Generalbundesanwaltschaft fasst es so zusammen, dass es eben nicht nur um diese Einzeltaten geht, die von versuchtem Mord zu versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung reichen, sondern eben auch um die Mitgliedschaft und Unterstützung einer rechtsterroristischen Vereinigung.
Ja, genau. Also die Bundesanwaltschaft hat ja die Klage ausgeweitet und ermittelt eben wegen versuchten Mords und wegen 5 Anschlägen und nicht 3, wie noch für ein paar Monaten gedacht. Wie bewertest du die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft, also auch in ihren Formulierungen?
Ich finde, dass die Anklageschrift, was da nun dahinter steht, das muss man natürlich dann im Prozess bewerten, ob sich das bewahrheitet. Aber ich finde die Anklageschrift an sich erstmal bemerkenswert dahingehend, dass die Generalbundesanwaltschaft zumindest etwas macht, was die Generalstaatsanwaltschaft Dresden nicht getan hat. Denn sie zieht die Klammer um die Delikte. Sprich, sie erkennt hinter diesen einzelnen Angriffen auf Geflüchtete und Andersdenkende ein Muster, eine Organisierung und eine Ideologie. Und von daher muss man das schon dahingehend begreifen, dass diese Anklageschrift stringent dahingehend geht, zu sagen, das sind feste Strukturen, die sich zusammengefunden haben, um organisiert sich die Mittel zu beschaffen, um diese Anschläge zu begehen und das aus politischen Gründen. Also im Fall von unseren Mandanten muss man ganz ehrlich sagen, da sind Menschen angegriffen worden, deren Tod ist in Kauf genommen worden, um sie aus Freiheit zu vertreiben. Und da sagt die Generalbundesanwaltschaft ganz klar in ihrer Anklageschrift, das ist Rechtsterrorismus in ihrer Bewertung, weil das geeignet ist, unter Geflüchteten, nicht nur in Sachsen, sondern eigentlich auch bundesweit so ein Klima der Angst entstehen zu lassen, dass man nirgendwo sicher ist. Und das ist ganz fatal bei Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen.
Du sprichst da, denke ich, was Wichtiges an. Ich glaube, das ist Juristensprech, wenn man sagt, eine Anklage sei stringent. Gemeint ist damit, dass eben so ein Vorwurf wie auf dem rechten Auge blind zu sein und die Strukturen dahinter nicht zu erkennen, dass das eben nicht gemacht wird, sondern man quasi eine dahinterstehende Struktur irgendwie meint zu erkennen. Seitens der Bundesanwaltschaft habe ich da dich richtig verstanden mit diesem, die ja. Anklage ist, sei stringent. Okay.
Ja, ja, total richtig verstanden. Also man muss es, um das zu sehen, warum wir das auch immer sagen, ist, der Mordanschlag auf unsere Mandanten, der sollte eigentlich schon dieses Jahr im Sommer vor dem Amtsgericht Dresden verhandelt werden. Das heißt, die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat auch auf unsere Intervention hin, dass wir gesagt haben, naja, man kann das nicht so runterspielen und da scheinen es organisierte Strukturen zu geben, nicht reagiert und hat gesagt, naja, das war alles halb so schlimm. Da sind halt mal ein paar Böller geworfen worden. Das kochen wir mal so ein bisschen runter und es hat auch keine Organisationsstruktur, obwohl man ja eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, bekannt für ihre Strukturermittlungen links, da auch eigentlich anders kennt.
Ja, genau. Also die Frage, wie die Behörden mit dem Betroffenen dann umgegangen sind, die stellt sich ja auch immer in solchen Fällen. Du hast jetzt schon die Staatsanwaltschaft in Dresden angesprochen. Ja, und wenn man an Justiz und Rechtsterror denkt, dann fällt einem natürlich gleich der NSU-Komplex auch ein. Hast du den Eindruck, dass tatsächlich Lehren aus dem NSU-Fall gezogen wurden und das Verhalten der Behörden sich daraus erklärt? Oder wie erklärst du dir, dass eben die Bundesanwaltschaft jetzt dann doch eine stringente Anklageschrift liefert?
Also ob die Generalbundesanwaltschaft da Lehren draus gezogen hat, auch aus dem NSU-Prozess, das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Also sie ist ja konsequent und sagt, da gibt es eine Organisationsstruktur. Ich würde der Staatsanwaltschaft Dresden vorwerfen, sie haben aus diesem NSU-Komplex überhaupt nichts gelernt, weil sie diese Taten, die jetzt in der Anklageschrift zusammengefasst worden sind, als Einzeltaten bewertet haben, als Einzelvorfälle, die man so ein bisschen unterm Teppich abhandeln kann und dann ist das alles nicht so schlimm. Vor allen Dingen entsteht da nicht, das ist zumindest mein Eindruck, im öffentlichen Bild so ein Eindruck, als ob Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus hätte. Da würde ich halt sagen, Nein, da hat Sachsen nichts gelernt, aber Sachsen ist ja nun auch nicht gerade dafür bekannt, die rühmlichste Rolle im Rahmen der NSU-Aufklärung zu spielen.
Hm. Ja, du sprichst was Wichtiges, denke ich, an, wenn es so um solche Geschichten geht, nämlich die öffentliche Wahrnehmung. Und mal abgesehen von diesen ganzen juristischen Instanzen und den Betroffenen und eben den Verteidigerinnen dann selbst, wie ist denn das, wenn man so auf das Umfeld guckt, also was noch so im öffentlichen Raum geht, weil ich meine, wenn wir uns jetzt beispielsweise den NSU-Komplex anschauen, muss man ja auch selbstkritisch bemerken, mindestens selbstkritisch, dass man das als ja, linke Bewegung völlig missgedeutet hat, nicht Solidaritätsbekundungen nur sehr spärlich liefen, auch jetzt, seitdem der Prozess so lange läuft, eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung dieser NSU-Fall ja weitgehend irgendwie verdrängt wurde. Also hier und da mal ein Gespräch mit Fritz Burschel auf den freien Radios, aber oder dann in den großen Blättern dann irgendwie die Frau Zschäpe und wie sie sich gerade kleidet. Aber die Politisierung dieses ganzen Prozesses, weil das könnte man ja auch tun und könnte auch darauf hinweisen, dass eben die Staatsanwaltschaft Dresden da erstmal ganz typisch vorgegangen ist. Wie ist denn das? Kannst du das einschätzen? Gibt es da Resonanz aus der Öffentlichkeit, aus der Bevölkerung und so weiter?
Also ich glaube, das muss man so ein bisschen zurückholen. Ne? Also auch in diesem NSU-Komplex ist es so, dass es ganz viele engagierte Initiativen, die hauptsächlich sich aus dem Kreis der Betroffenen der NSU-Taten generieren, da sehr hinterher sind. Ich glaube aber, dass die Gruppe Freital etwas anderes ist. Die Taten des NSU lagen bei der Selbstenttarnung des NSU schon mehrere Jahre zurück. Freital, als es anfing, dass gegen dieses Hotel Leonardo, was dort zur Geflüchtetenunterkunft umfunktioniert wurde, sich Protest formte und aus diesem Protest soll ja mutmaßlich diese Gruppe auch entspringen oder sich gebildet haben oder radikalisiert haben. Da gab es schon meiner Meinung nach eine große zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit. Da gab es große Solidaritätskundgebungen, da gab es große Kundgebungen, die sich quasi schützend vor dieses Hotel Leonardo gestellt haben. Und ich glaube, oder das ist meine Hoffnung, dass genau auch diese Kreise, die sich da sehr engagiert haben, auch diesen Prozess begleiten werden und auch da versuchen werden, eine Analyse mitzuziehen, was sich im Rahmen dieses Prozesses dann noch über diese Gruppe offenbaren wird. Also sind das radikalisierte Bürger, also sind das Personen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich so radikalisiert haben, dass sie die Tötung von Menschen in Kauf genommen haben? Oder sind es Personen, die eigentlich schon ein gefestigtes neonazistisches Weltbild hatten, die Verbindungen in organisierte Neonazikreise haben und die einfach nur stringent, so wie es auch schon in den 90er Jahren die Strategie von Nazis waren, sich diese Wutbürger und diese Stimmung in der Gesellschaft, die auch von AfD und Pegida transportiert wird, zunutze gemacht haben und gesagt haben, jetzt ist die Zeit, wo wir wieder derart militant agieren können und wo wir Leute mitnehmen können bis hin zu Taten, die das Leben von Menschen gefährden. Und ich glaube, da habe ich große Hoffnung in die Zivilgesellschaft und auch in die Medien, die auch im NSU-Komplex gute Arbeit machen, dass das beobachtet wird.
Hm. Na, ich wollte doch nicht sagen, dass nichts läuft, sondern eben das mit dem Beispiel, also eine Parallele ziehen. Vielleicht kann man das auch in dem Fall gar nicht. Genau, weil du hast gerade noch was angesprochen, was jetzt durch diese Anklage der Gruppe Freital natürlich neu angestoßen, beziehungsweise eigentlich reden wir ja da schon seit geraumer Zeit drüber, über das Thema rechter Terror. Und ja, da ist so meine Frage an dich als Juristin, ob man das für die Hörer und Hörerinnen verständlich quasi übersetzen kann. Also was muss denn vorliegen, nach welchen Kriterien, was muss bewiesen werden, damit man hierzulande heute von rechtem Terror spricht oder unterscheidet sich das nochmal eben von organisiertem Terror eines kleinen Netzwerks? Also womit haben wir das da bei der Gruppe Freital zu tun? Was ist deine Einschätzung und ja, was sagt die Juristenwelt dazu sozusagen, zu diesem Terrorbegriff, der ja von vielen auch politischen Theoretikern und so weiter hin und her gewälzt wird, aber ich habe den Eindruck, so richtig ein klares Bild, eine klare Abgrenzung von Terror, die einheitlich wäre, die gibt es nicht, sondern ich glaube, manche sprechen früher und später von rechtem Terror. Wann machen das die Juristen?
Also das ist auch ein bisschen schwierig, ne, weil das natürlich so ein schwammiger Begriff ist. Man muss diese Strukturermittlungsparagraphen 129 oder im Fall von der Gruppe Freital 129a auch so ein bisschen kritisch sehen. Das ist ganz klar, das sind eigentlich Ermittlungsparagraphen, die meisten 129, 129a Ermittlungen kommen überhaupt nicht zur Anklage, sondern es gibt den Ermittlungsbehörden weite Befugnisse einzugreifen in den höchstpersönlichen Lebensbereich, Telefonüberwachung, Banküberwachung etc. pp. Und dieser Terrorbegriff, also selbst die Ermittlungsbehörden benutzen so viele Definitionen dieses Begriffs, dass es schier unübersichtlich ist. Wenn wir es an der Gruppe Freital festmachen, dann ist diese Grenze überschritten, wenn sich eine derart feste Organisationsstruktur mit mehreren Personen bildet, die arbeitsteilig zusammenwirken. Also es gibt Führungspersonen, definiert man dann, und es gibt Personen, die zur Beschaffung. Aber wichtig ist, dass sich alle unter den Willen, unter die Ziele der Gruppe unterordnen, und diese Ziele müssen sein, Straftaten zu begehen. Mhm. Zu rechten Terror wird es dann im Rahmen der Denke der Ermittlungsbehörden, wenn da ein ideologisches Weltbild dahinter steht, was auf einer, so würde ich es interpretieren, auf so einer Über-Unterordnungsstrategie, die auf Rassismus basiert oder einer Ideologie der Feindschaft zu Andersdenkenden hinzukommt. Das heißt, man sagt, wir begehen diese Straftaten gegen bestimmte uns antagonistisch gegenüberstehende Gruppen in unserer Ideologie. Das heißt Geflüchtete, die nicht in unser Weltbild passen, die wir nicht haben wollen, oder Andersdenkende, weil sie eben diese Geflüchteten unterstützen oder uns politisch kritisch gegenüberstehen. Und dann benutzen wir diese Straftaten, zu denen wir uns zusammengeschlossen haben, um eben diese Gruppen zu bekämpfen. Und hier in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, wir haben versucht, sowas wie eine national befreite Zone zu schaffen. Mhm. Und zwar frei von Geflüchteten, frei von Andersdenkenden. Möglicherweise hatten sie auch Ideologien gegen Homosexuelle etc. pp. Mhm.
Was erhoffst du dir denn von der Anklage und dem Prozess gegen die Gruppe Freital? Also auf was wird es bei diesem oder in diesem Prozess ankommen müssen?
Ich glaube, ich kann das ja nur für meinen Mandanten sagen. Ich weiß nicht, was die anderen Geschichten sich davon erhoffen. Und als Jurist muss man sich da ja persönlich auch immer ein bisschen zurücknehmen. Aber was ganz klar ist, zumindest in meinem Auftrag da in diesem Prozess, es soll natürlich A, aufgeklärt werden, wie kam es zu dieser Tat, die sich gegen meinen Mandanten richtet und wo die Generalbundesanwaltschaft auch sagte, da ist tatsächlich versucht worden, meinen Mandanten umzubringen, das heißt, ihm das Leben zu nehmen. Und weiters soll oder muss dieser Prozess aufklären oder die Frage beantworten, wie konnte es dazu kommen? Also wie konnte es dazu kommen, dass diese Menschen sich dazu entschließen, die da auf der Anklagebank sitzen und die mutmaßlichen Täter sind, sich dazu entschließen, Menschen umzubringen, um ihre Ideologie durchzusetzen? Und gibt es da Vernetzungen in bereits militant agierende Neonazi-Kreise und natürlich, und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, auch aus der Erfahrung des NSU, hat da auch die Ermittlungsbehörden in Sachsen, haben die da auch einen Beitrag dran, hätten die das verhindern können, wollten sie es nicht verhindern, woran hat es da gelegen? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, das muss so ein Prozess, gerade wenn es um rechten Terror geht, immer leisten, die gesellschaftlichen und politischen Strukturen zu benennen, aufzudecken und zu analysieren, die dazu geführt haben, dass sich so eine Gruppe bilden kann.